ARD Sounds.
Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App von ARD Sounds. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Wenn Sie den Begriff Breakdance hören, woran denken Sie da als erstes? An Amerika und coole Kids mit Basecaps und schlauer Sporthosen? An Bewegungen, die schon beim Hingucken wehtun? Oder an Meißen, Dessau, Leipzig, Berlin und die DDR? Das können Sie, denn das alles beschauen wir heute und werden herausfinden, dass alles durchaus miteinander verknüpft ist. Breakdance in der DDR, unser Thema heute im Exquisit-Podcast. Beanie oder Cappy, weite Sporthosen und rhythmische Beats, zu denen Menschen Bewegungen machen, die man manchmal gar nicht glauben kann. So sieht Breakdance aus und den gab es tatsächlich auch in der DDR. Davon erzählt uns heute der zweifache DDR-Meister im Breakdance und ältester aktiver Breakdancer Deutschlands, Heiko Hanewald aus Meißen. Im Mai wird er 60 und im Exquisit-Podcast erzählt er uns mehr vom Breakdance im Osten, der weit mehr ist als nur verrückte Tanzbewegungen.
In dem Breakdance kamen viele verschiedene Elemente mit der Zeit rein, was am Anfang dieser Robot-Dance, dieses Waving, diese Wellen durch den Körper war, ging dann weiter über den Moonwalk von Michael Jackson, der mitgenutzt wurde, über in verschiedene Sachen, wo Einflüsse aus dem Capoeira, einen brasilianischen Kampftanz der Sklaven in Brasilien mit eingebaut wurde. Es wurden Kampfsportszenen mit eingebaut, aus Computerspielen verschiedene Geschichten. Dazu kommen dann noch bestimmte Tricks, Salto, Flickflack, quer durch den Raum fliegen und so eine Geschichten. Und es wurde immer weiterentwickelt. Und es ist ein sehr kreativer, es ist ein freier Tanz, also wo keine Zwänge vorliegen und jeder kann dort tun, was er möchte.
Breakdance in der DDR, unser Thema heute im Exquisit-Podcast. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf Moves und Spins und jede Menge Breakdance mit Ihnen. Erinnern Sie sich noch an Menschen, die in den 80ern in der Disco damals getanzt haben wie ein Roboter? Die sogenannten Breaker gab es auch in der DDR. T-Shirt und Trainingshose. So sahen sie für den Laien aus. Doch dahinter steckte eine Tanzart, die sehr komplex und auch herausfordernd war. Und das auch sehr hip und hop. Denn Breakdance ist ein Teil der Hip-Hop-Kultur, die sich in den 70ern und 80ern in Amerika entwickelte. Anfang der 80er fand der Breakdance auch den Weg in die DDR. Mein Kollege De Kenze erinnert sich.
Die Silberhöhe, Mitte der 80er. Eine gerade entstehende Plattenbausiedlung in Halle-Saale, Kräne, Betonquader, überall gleich. Nicht sonderlich schön, kaserniertes Vorstadtleben, aber bei weitem kein Ghetto. Da brannten keine Ölfässer oder tummelten sich kriminelle Gangs. Und trotzdem sprach uns drolligen Teenagern ein Film aus dem Herzen. Beat Street. Harry Belafonte war mir bis dahin völlig egal. Wann gab's in der DDR schon mal Bananen?
Komm, Mr. Taliman, tali mi Banana.
Aber plötzlich war ich ihm dankbar. Als inzwischen kapitalismuskritischer US-Bürgerrechtler hatte er diesen Film produziert. Und da die DDR-Führung Harrys politische Einstellung mochte, kam der in unsere Kinos. Die Geschichte von ein paar schwarzen New Yorker Jugendlichen aus der Bronx, die es nicht leicht hatten und mit Tanz aufbegehrten. Nicht ganz unser Leben, aber unglaublich cool. Der Film lief wochenlang im Kino und auch in den Ferien immer wieder. Und wir sind ständig rein, auch mit versteckten Kassettenrekordern, um heimlich im Saal die Musik mitzuschneiden. Wie sollte man sonst an die Lieder kommen? Denn natürlich wollten wir auch so tanzen, ghetto-mäßig. Führte so weit, dass wir zu fünft in Trainingsanzügen in die S-Bahn-Unterführung stolziert sind und im Tunnel 3x3 Meter Linoleum ausrollten, um darauf ratlose Passanten kulturell zu überfordern. Mit Breakdance.
Oh yeah.
Genau genommen haben drei von uns getanzt. Ich nicht. Meine Moves waren zwar leidenschaftlich, erzeugten aber eher Mitleid. Ich habe geholfen, die Linoleumrolle zu tragen und den Kassettenrekorder bedient.
Erste Bass.
Voll cool. Wenn uns der ABV erwischte, gab es von ihm übrigens nur die Anweisung, die Musik etwas leiser zu machen und maximal drei Lieder. Bei denen hat er dann sogar geklatscht. Vermutlich wirkte hier der Geist von Harry Belafonte.
Ja, wir haben es heute mit Go-Downs und Top-Rocks und Power-Moves und Tricks und Flips und Freezes zu tun. Alles das sind Elemente, die im Breakdance vorkommen und ja, der eroberte in den 80ern auch die DDR. Wie das zusammenging, darüber wollen wir heute mehr erfahren. Es sieht spektakulär aus, wenn sie sich bewegen, und in den 80ern eroberte dieser Sport die Welt. Und eben sogar die DDR. Breakdance im Osten? Ja. Einer, der die Szene in der DDR damals groß gemacht hat und bis heute aktiv breakt, ist Heiko Hanewald aus Meißen. Im Mai wird er 60 Jahre jung und er hat Breakdance in der DDR hautnah miterlebt und begleitet und auch mit aufgebaut. Heute ist er der älteste aktive Breakdancer Deutschlands und ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen im Exquisit-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen ebenso.
Erstmal ganz zu Anfang eine Frage, ich glaube, die stellen sich viele. Tut das nicht weh?
Ja, jeder Leistungssport oder jeder körperliche Aktivität im übertriebenen Maße oder die über das normale Gebrauchslevel hinausgeht, sage ich, ist dann vielleicht schon schmerzhaft. Aber mittlerweile, nach den vielen Jahren, hat man ja auch gelernt, wie man seinen Körper trainiert, wie man sich vorbereitet, wie man sich abdehnt, was man für Ausgleichssport macht. Insofern ist es dann auch eine Gewohnheit, mit dem teilweisen Schmerz zu leben.
In welchen Partien oder an welchen Körperstellen merkt man denn das Breakdance am meisten?
Ja, das ist sicherlich von Tänzer zu Tänzer unterschiedlich. Ich bin ein sogenannter Powermover. Das bedeutet, dass ich mehr diese sportlich-dynamischen Bewegungen mache. Drehung auf den Kopf, Drehung auf den Rücken, auf den Schultern und so weiter. Und dort ist bei mir dann natürlich mehr der Nacken, der Schulterbereich belastet. Bei Tänzern, die Schritte am Boden machen, schnell verrückt, sich dabei verbiegen und so. Bei denen sind es natürlich mehr die Knie, die Hände, die Handgelenke. Also speziell, je nachdem, was man tut.
Ich denke auch, dass die meisten, wenn sie Breakdance hören, eher die Drehungen auf dem Kopf oder auf den Schultern, also Menschen, die sich rumkullern, sage ich mal ganz pädagogisch runterreduziert, dass sie das eher im Kopf haben, Menschen, die sich irgendwie drehen. Dabei gibt es unterschiedliche Moves auch, die quasi nicht ganz so bekannt sind oder die man vielleicht nicht mit Breakdance in Verbindung bringt.
Das stimmt. Moves wäre vielleicht so dieses Klischee und dieses Klischee, sich auf den Kopf oder auf den Rücken zu drehen. Das ist natürlich da die erste Frage, wenn man jemand fragt, was verbindest du mit Breakdance? Auf den Kopf drehen. Klassische Headspin so genannt. Breakdance untergliedert sich natürlich in viele unterschiedliche Arten. Wir haben einmal diese Power-Moves, das sind eben gerade diese sportlich-akrobatischen, dynamischen Elemente. Dann haben wir die sogenannten Footworks, das sind wilde, verrückte Schritte am Boden. Dann haben wir natürlich das Breakdance, das Tanzen im Stehen, im Stand, wo die sogenannten Top-Rocks gemacht werden. Dazu kommen dann noch bestimmte Tricks, Salto, Flickflack, quer durch den Raum fliegen und so eine Geschichten. Und was auch ganz wichtig ist, ein wichtiges Element des Breakdance sind die Freezes, die man meist zum Abschluss seiner Solo- oder Gruppenchoreografie einbaut, wo der Körper in einer ganz verrückten, speziellen Pose einfriert. Erstens, um den Leuten zu zeigen, hier, ich bin fertig, um natürlich auch den Applaus zu kassieren von der Audience, von den Zuschauern oder im Battle von den Fans, die auf deiner Seite stehen.
Wo genau kommt ein Breakdance eigentlich her und wieso kommen darin eben gerade diese Bewegungen vor, die nun mal drin vorkommen?
Ja, Breakdance entwickelt sich in den Mitte 70er Jahren in den Stadtteilen von New York, in der Bronx, natürlich Brooklyn und wurde dort natürlich von puerto-ricanischen, afroamerikanischen, in Brooklyn auch von weißen Jugendlichen gelernt, entwickelt. Also man tanzte einfach auf der Straße. Das war auch ein Ausgleich gegen diese ganze Bandenkriminalität und so. Und die Musikeinflüsse waren da. Und es entwickelte sich so eine Hip-Hop-Kultur dann langsam, wo Elemente wie Graffiti, DJing, MCing oder das Rapping heutzutage, der Rap, das man heute jeden Tag hört, und natürlich den Originalbegriff Breaking, Breakdance, das ist der Originalbegriff, die sich dann dort entwickelten und wurde dann nach und nach weiterentwickelt. In dem Breakdance kamen viele verschiedene Elemente mit der Zeit rein, was am Anfang dieser Robot-Dance, dieses Waving, diese Wellen durch den Körper war, ging dann weiter über den Moonwalk von Michael Jackson, der mitgenutzt wurde, über in verschiedene Sachen, wo Einflüsse aus dem Capoeira, einen brasilianischen Kampftanz der Sklaven in Brasilien mit eingebaut wurde. Es wurden Kampfsportszenen mit eingebaut, aus Computerspielen verschiedene Geschichten und es wurde immer weiterentwickelt und es ist ein sehr kreativer, es ist ein freier Tanz, also wo keine Zwänge vorliegen und jeder kann dort tun, was er möchte.
Wie sind Sie damals zum Breakdance gekommen?
Ja, mein Weg war ein wenig außergewöhnlich. denn ich wollte schon als Kind immer Artist werden, habe schon als Junge versucht, artistische Sachen zu machen. Wenn der Zirkus in die Stadt kam, war ich der Erste am Platz, habe mich zum Fasching zum Beispiel nicht als Indianer oder Cowboy verkleidet, ich bin als Kosake gegangen. Die Kosakentänze, das war ja das, was wir auch im DDR-Fernsehen gesehen haben, lange bevor der Film Beat Street kam, und habe dann im Alter von 9, 10, 11 Jahren bestimmte Tricks, mehr Schritte am Boden, die Don-Kosaken uns im Fernsehen gezeigt haben, zu Hause mit meiner Mutti vom Fernseher probiert, und da waren schon so gewisse Einflüsse da, dazu das Artistische, später noch USA-Film, Stuntman, Männer ohne Nerven, dann Stuntman werden, so, das war so immer mein Wunsch, meine Idee, und als dann eben Breakdance in die DDR kam, in Dresden und in Meißen, wo ich lebte, natürlich ein wenig später als in Dessau oder Berlin, war das dann meine Initialzündung und ich wurde dann Breakdancer.
Jetzt fällt auch immer, wir haben auch heute schon den Namen gehört, Beat Street, der Film, der kam auf, der war ja so ein bisschen, der den Hype angefacht hat. Worum geht's denn in dem Film?
Ja, der Film Beat Street zeigt natürlich das Leben von afroamerikanischen Jugendlichen, die gern im Hip-Hop-Bereich mit Graffiti, als DJ, als Rapper oder eben als Breakdancer groß rauskommen wollen, und zeigt die reale Welt in der Bronx in New York, wo sie leben. Für uns als DDR-Bürger war es natürlich erstaunlich, wie gut es denen dort geht. Mit speziellen Adidas-Schuhen, dicken Ghetto-Blastern in der Hand und so. Das war für uns sehr beeindruckend und hat natürlich viele auch beeinflusst. Aber Breakdance an sich selber kam schon viel eher in die DDR, lange vor dem Film, der im Sommer 85 hier anlief, kam schon Anfang 1983 so nach und nach in die DDR, vornehmlich in Gebieten wie Berlin, Magdeburg, Dessau, wo eben auch der entsprechende Fernsehempfang war, wo man Fernsehsendungen mit Breakdancern sehen konnte.
Also Sie sind ja da eigentlich hingekommen, weil Sie ein aktiver Mensch sind, weil Sie sich bewegen wollen, weil Sie diese Körperarbeit wahrscheinlich mögen, diese sportliche Betätigung. Was glauben Sie, was grundsätzlich den Reiz an Breakdance ausmacht, auch für die Leute damals? Nur die Schuhe? Also der Flair des Westens?
Was macht den Reiz an Breakdance aus? Das ist eigentlich ganz einfach gesagt. Die Musik in Verbindung mit Bewegung, Action, der Freiheit, da keine Vorgaben sind, vor allen Dingen auch die Kreativität, die man im Breakdance einfließen lassen kann, und keine Zwänge. Das macht die Besonderheit des Breakdance aus, wenn man sich gern bewegt, bewegungsaffin ist und sich dort ein wenig ausprobieren möchte oder wollte, dann war das so eine ideale Sache.
Die Szene selber, wie hat die sich denn dann entwickelt? Sie sagen, Berlin und Dessau, die waren schon eher so die Vorreiter. Dann ging es nach Meißen, also auch vielleicht in Gebiete, wo man sagt, ja, das kam ein bisschen später an. Wie kann man sich denn die Szene überhaupt vorstellen im Osten?
Die Frage, die oft gestellt wird, ist, gab es in der DDR Breakdance? Ja, Breakdance gab es, und es gab auch eine wirklich erstaunlich große Breakdance-Szene. Die Breakdance-Szene entwickelte sich, wie vorhin schon erwähnt, dann nach und nach. Die Information kam durch Tänzer, die aus dem Berliner Raum, aus dem Dessauer Raum, aus dem Magdeburger Raum, dann teils mit Diskotheken schon unterwegs waren, in anderen Clubs, Diskotheken in Sachsen, in Leipzig, in Chemnitz, in Dresden vielleicht aufgetreten sind, oder Breakdancer aus unserer Region waren vielleicht mal in Berlin zur Disco, haben dort bestimmte Tänzer tanzen gesehen, und da gab es einen Austausch, und so hat sich das immer weiter aufgebaut. Ja, Social Media und Handys gab es damals noch nicht, also dann war nur sehen, schauen, fragen, Gespräche suchen und dann vielleicht noch die Briefadresse austauschen, und so formierte sich dann eine wirklich starke Breakdance-Szene in der DDR.
Jetzt haben Sie schon erwähnt, Sie wären gerne Artist geworden, so richtig Zirkusartist, und ich habe gelesen, Sie wären auch auf einer Artistikschule gewesen. Stimmt das?
Ich wollte immer Artist werden, das war mein Kindheitstraum. Ich habe im Vergleich zu anderen Kindern mit dem Baustein keine Burgen gebaut. Ich habe einen Zirkus gebaut. Wie gesagt, dort hatte ich meine ersten Einflüsse. Ich habe mich gefreut, wenn beim Telelotto die Zahl 35 kam. Das war Zirkus, da kam ein Filmbeitrag, Zirkus. 9 war, glaube ich, die Artistik, und da habe ich dann immer auf die Zahlen gewartet. Sobald das kam, das war dann meine Sache. Und später sind wir dann, als wir schon Breakdance angefangen hatten, unsere ersten Auftritte in der DDR hatten, vorerst im Großraum Meißen, Dresden, sind wir in Kontakt mit einer Artistenschule in Coswig gekommen. Die Artistenschule wurde von erfahrenen Artisten aus der DDR geleitet, wo wir dann wirklich auch im technischen Bereich sehr, sehr viel lernen konnten. Und der Familie Seliger, die heute leider nicht mehr aktiv sein können, bin ich sehr dankbar, oder sind wir sehr dankbar, was wir dort alles erlernen konnten. Ging es eben nicht nur um Handstände, Kopfstände, akrobatische Sachen, auch wie präsentiere ich mich auf der Bühne. Und das hat uns beim Breakdance sehr geholfen.
Jetzt haben wir schon immer mal hier so Fansendungen auch gehabt, so Fankultur. Im Januar erst über Depeche Mode und haben gehört, wie war da die Szene, wie hat man sich vernetzt? Wie war das beim Breakdance? Wir haben schon gehört, man tauscht auch dann Briefadressen aus. Wie kommt man allerdings an Musik, an das Material, sicherlich auch an Klamotten? Ich meine, ist das auch ein Ausdruck? Muss das dann auch wirklich ein Cappy sein oder was auch immer?
Die Information, die man natürlich beim Breakdance braucht. Was macht man? Wie tanzt man? Wie heißen die bestimmten Moves? Wie kleide ich mich am besten? Wo bekomme ich Musik zum Tanzen? Das war natürlich in der DDR alles sehr kompliziert, aber man war ja sehr erfinderisch und konnte somit über UKW, wenn man dann in den Empfang hier hatte, Radiosendungen auf Bayern 3, Radio Luxemburg, Rias Berlin hören, nahm dann seinen DDR-Kassettenrekorder, sofern man einen hatte, zu Hause und hat dort die Musik aufgenommen und das verteilte sich dann weiter über diese sogenannten Kassetten, heute sagt man Tapes, wurde es weitergeleitet und getauscht. Es gab dann mittlerweile auch bestimmte DJs, die Schallplatten aus dem Westen hatten, aus der Bundesrepublik Deutschland, die Musik dann teilweise auf die Kassetten in bessere Qualität aufgenommen haben. Vielleicht sehen wir es ja heute auch noch einmal in der Musik, die nebenbei läuft, dass wir dort zu Musiktiteln getanzt haben, die teilweise heutzutage gar nicht mehr als Breakdance-Musik sozusagen erachtet werden. Auch für uns war das die Anfänge. Man hatte auch keine umfängliche Information, was ist Soul-Musik, was ist Funk. Elektromusik war das meiste, was wir gehört haben, eben Disco-Breakdance-Musik, würde man sagen. Und man musste natürlich auch erfinderisch werden, gerade nach dem Film Beat Street, wo man wirklich massive Informationen zum Outfit bekommen hat. Man musste natürlich sich eine Adidas-Hose oder eine Puma-Hose selbst gestalten, einen Streifen auf die Seite nähen, ein Puma mit den Revatex-Bügel-Sachen aufbügeln und ausschneiden, sich die Schuhe bemalen. Aber man musste einfach kreativ sein. Der eine oder andere hatte auch im sogenannten ein Westpaket, vielleicht mal eine coole Adidas-Jacke bekommen und so funktionierte das. Wir haben uns zum Beispiel auch Sachen gefärbt mit Farbe, die man irgendwo ergattern konnte und waren dann sozusagen bunte Paradiesvögel, DDR-Breakdance-Paradiesvögel und das war die Sache, so hat es funktioniert.
Wurde das Ganze eigentlich unterstützt? Also gab es auch Mentoren? Gab es auch eine Einrichtung? Wo trainierten Sie?
Breakdance wurde in der DDR anfänglich sehr argwöhnisch von der staatlichen Seite betrachtet. Die Stasi hat auch zu verschiedenen Tänzern in bestimmten Regionen auch Stasi-Unterlagen angefordert bzw. gemacht. Nachdem dann nach und nach klar wurde, insbesondere auch nach dem Film Beat Street, der von Harry Belafonte, der ein guter Freund der DDR war und sehr oft in der DDR gastierte, dass Breakdance eigentlich was Positives sein kann und natürlich auch gegen den Kapitalismus ist, so wie es im Film dargestellt wird, wurde das natürlich unterstützt. Es gab dann viele Kultureinrichtungen für uns, speziell in Meißen, das Kreiskulturzentrum Meißen, die Breakdance unterstützt haben. Man musste dann natürlich dort vortanzen, seine Qualitäten unter Beweis stellen und bekam dann eine sogenannte Pappe, also einen Amateurausweis, die Lizenz zum Tanzen und konnte dann auftreten. Dort flossen dann natürlich auch Förderungen ein. Das bedeutet, man hat auch viele Informationen, Training erhalten, Trainingsräume in Jugendclubs, bei Vereinen, bei bestimmten Firmen, wo man tanzen konnte. Und man hatte natürlich dann auch die Kontrolle über die Jugendlichen. Das war noch so ein anderer Aspekt, aber das war nicht immer und überall umfänglich so.
Wie können wir uns jetzt dann die Breaker-Szene in Meißen vorstellen? Wie viel gab es denn ungefähr in Meißen?
In Meißen und eben auch in Dresden gab es natürlich dann 1984 und speziell nach dem Film Beat Street 1985 sehr, sehr viele Breakdancer. So wie heutzutage ein Modetanz, war das damals auch ein Modetanz. Die wenigsten haben durchgehalten. Man kann es vielleicht nicht in Zahlen beziffern, aber in Diskotheken, wo so eine Musik lief, also kann man sagen, in Meißen gab es mindestens 30, 40 Breakdancer. In Dresden, schätze ich, gab es bestimmt 200, 300 Breakdancer, Leipzig sehr viel, Berlin vielleicht noch viel mehr. Die meisten haben natürlich nicht lange durchgehalten und hatten vielleicht auch nicht das Bestreben, wie ich, das als Showsache zu machen, sondern zu den Wurzeln, wie es eigentlich ist oder wie es eigentlich war in New York, den realen Hip-Hop zu machen, im Underground zu tanzen, eben sich nicht zu vermarkten, sich nicht zu verkaufen. Wir waren mehr die Show-Breakdancer, haben dann nach einer ganzen Weile uns eben darauf spezialisiert, Breakdance für den Allgemeinverbraucher zu zeigen. Aber es war schon enorm, diese Welle, die auch durch die DDR ging. Es gab ja auch DDR-Musikproduzenten, ob das in Arnold Fritsch war, später IC, die auch Musik dazu gemacht haben. Insofern war es schon sehr massiv.
Wo hatten Sie einen Sportraum, einen Proberaum? Wo kamen Sie unter?
Wir konnten in Meißen an verschiedenen Stellen trainieren. Natürlich war neben diesen Stellen, das war einmal im Theater in Meißen, im Ballettsaal durften wir trainieren. Wir hatten freundliche Unterstützung von den Turnern in Meißen, haben dort in unserer Sporthalle in der Neumarktschule trainiert. Wir konnten im Pionierhaus trainieren. Natürlich sind wir auch zum Streetdance auf die Straße gegangen, wo es sicherlich auch die eine oder andere lustige Episode gab. Wir haben im Bahnhof in Meißen getanzt, wo dann später die Polizei dazu kam, uns das Tanzen dort verboten hat. Was aus Sicht vieler Leute wahrscheinlich eine politische Sache war, aber ich sage, nee, das war keine politische Sache, sondern es war vielmehr eine Sache, wo darf ich was machen? Und das ist heutzutage auch nicht anders. Wenn ich mich heute ins Einkaufszentrum begebe und anfange zu tanzen, ist die Polizei oder der Ordnungsdienst auch sofort da. War weniger politisch, eher eine Sache der Anmeldung der Veranstaltung, dass wir Tänzer, also haben auch im Bahnhof getanzt, hatten in Meißen auch einen speziellen Platz am ACTI, wo heutzutage auch das große internationale Hip-Hop- und Street-Art-Festival Down to the Beat machen. Back to the Roots sind wir an diese Stelle zurück, wo wir damals 1984, 85, 86, 87 eben getanzt haben und trainiert haben mit den ganzen Jugendlichen aus Meißen.
Was haben eigentlich die Leute gesagt in Meißen? Also wie ist denn Breakdance aufgenommen worden, wenn sie zum Beispiel da im Bahnhof waren?
Breakdance wurde im Eigentlichen sehr positiv von den Menschen aufgenommen. Viele hatten ja auch schon allein durch die Beschränkung der Fernsehsender, also wir hatten ja nur unsere zwei Fernsehsender, wo auch der Film Beat Street zum Beispiel beim Film ihrer Wahl lief oder zu Weihnachten, schon einiges zum Breakdance, zum Hip-Hop gesehen. Die fanden das gut und lustig. Es gab natürlich auch Menschen oder Jugendliche, die musikalisch anders ausgerichtet waren. Heavy Metal, Blues. Und da musste man natürlich auch immer ein wenig vorsichtig sein, wenn man vielleicht in einer Diskothek oder einem Club war, wo so eine Musik mehr lief, wo mehr Menschen waren, vielleicht auch in einer dörflichen Region. Und man kam dort an als Breakdancer mit bunten Klamotten, Popperlocke und so. Musste man schon vorsichtig sein. Also ist auch schon mal passiert, dass man ein Bier übergeschüttet bekommen hat, wenn man dann anfing, wie so ein Roboter vielleicht mit bunten Turnhosen und blauen Hosen unten drunter irgendwie dort rum zu tanzen. Da gab es schon auch Kontroversen. Aber bei den vielen Shows, die wir dann später auch in der DDR gemacht haben, gab es immer extrem guten Zuspruch. Hat sich ja dann auch darin gezeigt, dass wir für Programme und Shows in der ganzen DDR mit der Konzertspieldirektion Dresden zum Beispiel gebucht wurden und monatlich nicht nur wir, auch viele andere Breakdancer teilweise 25, 30 Shows hatten. In unserem Spitzenjahr 1989 hatten wir 270 Shows.
Das ist natürlich eine Hausnummer, das stimmt wohl. Und Sie haben die organisiert, ich weiß, und wollte dazu eigentlich auch wissen, wie das quasi angekommen ist. Allerdings, wenn wir solche Zahlen hören, dann ist ja eigentlich gesagt, dass der Bürger an sich das irgendwie dufte fand, ne?
Ja, die Bürger fanden das schon cool, dufte. Und das haben wir auch im Feedback erlebt. Und bei unseren Veranstaltungen wurden wir dann sehr oft auch weitergebucht. Und die Buchung kam aus verschiedenen Regionen. Wir hatten Kontakte zu DJs. Es gab natürlich auch viele Firmen. Es gab die Konzertspieldirektion in Dresden. Das Kreiskulturzentrum Meißen hat uns sehr, sehr oft für Firmen-Events, Stadtfeste, Frauentagsveranstaltungen. Der Karnevalsclub hat uns oft gebucht. Insofern hatten wir so viele Kontakte und Verbindungen, dass man sich eigentlich gar keine Sorgen machen musste. Wie kann ich mein Geld damit verdienen? Später waren wir ja Profis nach unserer Amateurzeit. Aber selbst zu unserer Amateurzeit hatten wir so viel zu tun, dass es eigentlich keine Probleme gab, dort irgendwie das bekannt zu machen, zu zeigen. Und das Feedback der Leute, die tobten in den Sälen und hatten Spaß dabei. Das zeigt eigentlich, dass Breakdance eine coole Sache ist. Und so ist es heutzutage eigentlich immer noch.
Wir haben ja schon so ein bisschen gehört, wo es überall Szenen gab. Meißen, Berlin, Dessau, Leipzig, viel. Gab es noch irgendwo, wo man sagt, da überall, kann man eigentlich fast sagen, überall war irgendwo dann doch ein kleines Grüppchen oder hat sich's doch eher konzentriert?
Breakdance ist natürlich wie heute auch in Großstädten stärker vertreten, alleine durch die Verbindung, die Möglichkeiten, Trainingsmöglichkeiten. In der DDR gab es viele Orte, die großen Orte in der ganzen DDR. Also ich schätze, in Spitzenzeiten gab es in der DDR mindestens 50, 60, 70, 80 Gruppen. Wir hatten Breakdancer in Stralsund, in Wolgast. Wir hatten in Rostock Breakdancer, Dessau, Berlin, Magdeburg, Leipzig, Chemnitz, Cottbus. Also es gab überall Breakdancer. In ländlicher Region natürlich ein wenig schwieriger, aber es gab ja dann auch später Meisterschaften, sogenannte Meisterschaften, die natürlich auch damals noch inoffiziell waren, wo teilweise 20, 25 Gruppen sich dem Wettbewerb gestellt haben. Und dort konnte man sehen, wie stark die Szene ist. Die Gruppen hatten ja teilweise 10, 12 Mitglieder.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob es Wettstreite gab. Also wurde gewetteifert, gab es, jetzt haben wir schon gehört, Meisterschaften. Wo wurden die ausgetragen? Gab es da Preise oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, der Breakdance wurde in der DDR natürlich auch wettkampfmäßig betrieben. Das ist ja so ein Grundding der Hip-Hop-Kultur überhaupt, wenn DJs gegeneinander im Spiel mit den Platten einen Wettbewerb machen, ein sogenanntes Battle, beim Graffiti auch, wer macht die besten Bilder und bei den Rappern natürlich auch, die Rap-Musik auch heute noch machen und beim Breakdance auch. Diese Battles, die beim Breakdance oder Breaking, wie es eigentlich richtig heißt, gemacht wurden, waren natürlich nicht so, wie es eigentlich ist. Die meisten Wettbewerbe waren dann doch mehr eine Art Show, wo jede Gruppe sich präsentieren musste mit einer Show. Eine Jury, die teilweise fachkundig war, teilweise auch mit Funktionären besetzt oder Leuten, die vielleicht dann doch nicht ganz so viel wussten zur ganzen Kultur. Und danach gab es dann manchmal schon Battles, wo Gruppe gegen Gruppe getanzt hat. Aber das kann man mit der heutigen Art, wie die Battles heute geführt waren, gar nicht vergleichen. Also es war doch schon eine DDR-Soft-Version des Battles.
Gibt es Erinnerungen, die ganz besondere Momente beinhalten? Gab es vielleicht auch Rekorde, die aufgestellt werden, wo man gesagt hat, wir haben mal?
Natürlich ist so ein Leben eines Breakdancers gefüllt mit vielen Momenten, meist schönen Momenten und besonderen Erlebnissen. Da wir auch die Paradiesvögel waren und auf der anderen Seite die Leute auch begeistert und glücklich waren, für mich persönlich war natürlich der Sieg 1987 als bester Einzeltänzer beim DDR-offenen Breakdance-Turnier. Somit bester Einzeltänzer der DDR, DDR-Meister im Breakdance das erste Mal. Ein ganz, ganz besonderer Moment. Noch ein Moment, der auch so besonders war, war 1988, als wir es dann in der Gruppe zusammen in Leipzig im Haus Einzel schafften, nochmals DDR-Meister zu werden mit der Gruppe, als wir unseren Berufsausweis machen mussten im Friedrichstadtpalast Berlin, wo die Zentrale Honorarkommission des Ministeriums für Kultur saß und uns dort sozusagen gecheckt hat, seid ihr cool, habt ihr es drauf, seid ihr nicht nur coole Breakdancer, könnt ihr euch auf der Bühne gut präsentieren, habt ihr coole Sachen, das waren so wichtige Momente. Aber es waren auch viele, viele andere schöne Momente, wo es gar nicht um das große Battle ging, wo man einfach Breakdancer getroffen hat, sich mit denen ausgetauscht hat, gerade mit unseren Freunden aus Leipzig, wo man einfach dieses Gefühl des Hip-Hop hatte und eine herzliche Wärme rüberkam und mit den Leuten ist man heute noch verbunden oder in Stralsund eine coole Meisterschaft auf einer Freilichtbühne. Das war einfach genial und davon zehrt man heute natürlich auch noch von diesen Momenten, von dieser Verbindung. Die Aussage war gerade falsch, das war nicht in Stralsund, das war in Wolgast.
Jetzt hat ja Breakdance nicht nur in der DDR stattgefunden, sondern man staunt, dass es bis in die DDR gekommen ist. Gab es oder konnte es geben auch Kontakt zu westlichen Gruppen? War da ein Austausch möglich oder ging das gar nicht?
Ich persönlich hatte keinerlei Kontakt zu westdeutschen Breakdancern. Mir ist allerdings ein Breakdancer aus der DDR bekannt, der den Kontakt in irgendeiner Form erhalten hatte, der über Briefkontakt mit westlichen Breakdancern, mit einem heutzutage sehr bekannten Breakdancer in Kontakt stand. Aber ansonsten war das eher minimalistisch, weil die BRD-Breakdancer oder gerade aus anderen Ländern, aus der Schweiz, aus England, gar keine Ambition hatten, hierher zu kommen. War ja kompliziert. Die hatten ja genauso wenig Informationen wie wir über die DDR. Insofern erfolgt dort kein Austausch. Das ist im Prinzip das Gleiche, wie es mit der Musik war, mit den Schallplatten, mit den Informationen zum Breakdance, zum Hip-Hop. Was sind die Wurzeln? Was sind die Hintergründe? Was bedeutet's? Was sind Ziele? Das war alles größtenteils außen vor. War vielleicht mal über eine Bravo-Zeitung, die man sich irgendwo über Kontakte oder wenn mal Westbesuch aus der Familie kam und die haben so eine Bravo mitgebracht. Das wurde dann hin und her gereicht. Aber ansonsten war dort kontakt- und informationsmäßig eher ein sehr karger Austausch möglich.
Seit den 80ern ist ja jetzt doch viel passiert im Land und auch im Breakdance. Wie sieht denn so ein Breakerleben eigentlich heute aus?
Ja, wie sieht heute ein Breakerleben aus? Das wird natürlich bei jedem Breakdancer unterschiedlich sein. Wenn ich von meinem Breakdance-Leben rede, kann ich sagen, ich bin seit 42 Jahren jetzt auf der Bühne, mache das mit Passion und Leidenschaft. Das bedeutet, ich unterrichte natürlich Kinder, gebe meine Kultur, meine Leidenschaft, mein Wissen gern weiter, versuche Jugendliche dort zu motivieren. Das ist das eine. Dazu kommt natürlich der Training, der regelmäßige Training, um in Form zu bleiben, auch noch auf der Bühne stehen zu können. Dann am Wochenende, in der Woche, je nachdem, wie es ist, Bühnenshows mit meiner Gruppe, den Skyliners, zu verschiedensten Anlässen, ob das nun Stadtfeste sind, private Feiern, Firmen-Events, Veranstaltungen jeglicher Art, treten wir auf. Und was auch noch zusätzlich dazu gehört, Organisation von Events im Breakdance-Hip-Hop-Bereich. So sieht mein Leben aus. Breakdance oder Breaking hat sich natürlich massiv weiterentwickelt, ist international sehr, sehr groß geworden. Gerade auch dadurch, dass im letzten Jahr Breakdance oder Breaking eine olympische Disziplin war, wurde es jetzt noch mehr forciert. Und inzwischen ist Breakdance in Deutschland zumindest so etabliert, dass man sagt, es wird an ganz vielen Schulen in Ganztags angeboten, in Workshops angeboten. In vielen Jugend- und Freizeiteinrichtungen gibt es Workshops. Es gibt Theater- und Schulprojekte. Es gibt Breakdance in Werbung, in Theatern wird Breakdance eingebaut. Also es ist ein massives Ding geworden. Es gibt riesengroße Wettbewerbe von einem riesengroßen Anbieter, der das auch weltweit macht. Und verschiedene Battles, Wettbewerbe in ganz Deutschland. Also man könnte wahrscheinlich an jedem Wochenende auf 3-4 Wettbewerbe in Deutschland fahren. Also es ist so massiv die Entwicklung. Und wir haben auch gerade hier in Dresden viele Leute, die da sehr aktiv sind in der Nachwuchsförderung. Haben auch einen Landeskader hier in Sachsen, wo junge Leute extrem gefördert werden, auch über den Deutschen Sportbund. Und das ist eigentlich eine positive Sache, wo man sagen kann, okay, es ist eine Weiterentwicklung zu sehen. Was man vielleicht manchmal tun sollte, aufpassen, dass man trotzdem bei der Realität, bei den Wurzeln ein bisschen bleibt. Aber man muss sich auch der Zukunft und den neuen Entwicklungen nicht verschließen und das auch mit fördern und unterstützen.
Wo genau sind Sie zu finden? In Meißen? Also wenn jetzt einer sagt, oh, da gehe ich hin.
Ja, zu finden sind wir natürlich über unsere Webseite, das ist klar. Und in Meißen und Umgebung unterrichte ich an verschiedenen Schulen, arbeite zum Beispiel mit der Annelie-Marie-Stiftung schon seit vielen Jahren zusammen, habe dort junge Menschen, über 30 Kids, die ich unterrichte in 2 Kursen in der Woche. Und ansonsten sind wir auf den Bühnen in Deutschland, außerhalb von Deutschland zu finden und am besten natürlich über das Internet.
Ja, Herr Hanewald, dann vielen, vielen Dank für den interessanten Einblick in die Breaker-Welt und vor allen Dingen auch an so schöne Erinnerungen, die hochkommen, wie Telelotto mit Fernsehbeiträgen und dergleichen. Auch an die Anfänge des Breakdance in der DDR. Und danke, dass Sie das Feuer weitertragen, das auch neue Generationen begeistert. Vielen, vielen Dank. Viele Breaker-Jahre wünsche ich noch.
Ja, danke. Für mich war es natürlich auch schön, heute hier zu sein, das Feuer weiterzugeben und eben auch diesen zeitgeschichtlichen Beitrag zu leisten in diesem Gespräch, weil es ja ganz wichtig, die Geschichte, sagt man immer, wird von denen geschrieben, die die Macht haben. Und wir haben da viele Sachen erlebt, die nicht so wahrheitsgemäß sind, auch was das Breaking jetzt betrifft oder den Breakdance. Insofern sind so eine Sendung auch sehr hilfreich, die Wahrheit und die Realität weiterzugeben. Danke und tschüss.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Breakdance in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App von ARD Sounds. Da finden Sie auch Alles Clara, den Clara Schumann-Podcast vom RBB. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
ARD Sounds.